am Mikroskop.
Wie funktioniert Arzneimittelproduktion, Forschung und Entwicklung? Wie und wo wird geforscht? Welche Position nimmt Österreich im internationalen Zusammenspiel ein? Und welche Mythen können mit einem Faktencheck erklärt werden? Der Podcast Am Mikroskop widmet sich dem Themenkreis pharmazeutische Produktion, Forschung und Entwicklung, die für die Versorgung und den Standort Österreich von großer Bedeutung sind. Eine Initiative von Fachverband Chemische Industrie und Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich. Folge 35. PatientInnen auf der Wartebank. Eine weit verbreitete und oft kolportierte Meinung lautet, PatientInnen erhalten in Österreich rasch innovative Medikamente, die ihr Leben verändern könnten, also ihre Lebensqualität erhöhen und ihre Therapieergebnisse verbessern. Eine aktuelle tiefgehende Analyse im Auftrag von FOPI und Pharmik zeichnet aber ein differenziertes Bild. PatientInnen müssen im niedergelassenen Bereich, sprich außerhalb des Krankenhauses, teils Einschränkungen gegenüber der zugelassenen Indikation hinnehmen. Auf neue Therapien mitunter Monate oder gar jahrelang warten und haben in einigen Bereichen keine Sicherheit, ihre Arzneimittel auch in Zukunft zu erhalten. Was ist der Hintergrund? Mein Name ist Martina Rupp und ich spreche dazu heute mit Dr. Med. Barbara Möller, Geschäftsführerin von KWPC, Kramer, Wrbka und Partner Consulting, Dr. Nagme Kamalejan-Schmidt, Obfrau der Kurie Niedergelassene Ärzte von der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, und Thomas Haslinger, er ist verantwortlich für Workstreams Access to Innovation im FOPI. Schön, dass Sie alle da sind und sich Zeit genommen haben. Hallo.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Möller, Sie haben mit Ihrem Beratungsunternehmen über 1,5 Jahre analysiert, wie lange neue Medikamente brauchen, um in Österreich für PatientInnen verfügbar zu sein. Und die Zusammenfassung liest sich, naja, ernüchternd. Könnten Sie uns zu Beginn die wichtigsten Ergebnisse kurz darstellen?
Ja, sehr gerne. Zu Beginn vielleicht ein Satz zum Einordnen der Analyse. Analysiert wurden alle innovativen Medikamente, die in der Zeit von 2015 bis 2023 von der Europäischen Zulassungsbehörde zugelassen wurden, also ein Zeitraum von 9 Jahren. 4 wesentliche Ergebnisse lassen sich darstellen. Erstens, 16% der innovativen Medikamente sind in Österreich nicht verfügbar. Zweitens, ungefähr 40% der innovativen Medikamente sind nicht in der Regelerstattung. Drittens, ein Großteil der Innovationen braucht relativ komplizierte oder zeitaufwendige Genehmigungen. Und viertens, die Time to Patients, das ist also die Zeit von der Zulassung der Medikamente bis zur Verfügbarkeit der Medikamente für den Patienten, beträgt im Schnitt 15,5 Monate. Das ist sozusagen die Wartezeit für die Patienten, bis sie das Medikament auch bekommen.
Gut, viele, viele Zahlen, die nicht so gut gingen. Lassen Sie uns das mal im Detail anschauen, bitte. Was bedeutet, dass ein Sechstel der neuen Medikamente hierzulande nicht erhältlich sind? Die sind zwar zugelassen, können aber von Ärztinnen nicht für ihre Patienten beschafft werden?
Ja, also zu den Zahlen vielleicht, damit es konkreter wird. Ein Sechstel sind in dem Falle 59 Medikamente. Aufgrund der unzureichenden Datenlage können wir jetzt keine genauen Informationen geben, warum eben ein Produkt hier in Österreich am Markt nicht erhältlich ist. Wir können hier auch nur ein bisschen spekulieren. Ein Grund könnte sicherlich auch sein, dass bestimmte Hersteller Medikamente auf den österreichischen Markt gar nicht einführen, weil es relativ komplizierte Erstattungsverfahren gibt. Es handelt sich oft um Medikamente für seltene Erkrankungen, wo der österreichische Markt möglicherweise nicht so attraktiv ist.
Okay, können Sie uns weiters erklären, was es bedeutet, dass 40% nicht in der Regelerstattung sind?
Ja, nicht in der Regelerstattung bedeutet, dass ein Medikament nicht im Erstattungskodex der österreichischen Sozialversicherungen gelistet ist. Das heißt also weder in der grünen noch in der gelben Box des Erstattungskodex sind. Das heißt also, diese Produkte sind entweder in der sogenannten No-Box, das heißt, sie sind zwar hier in Österreich gelistet und erhältlich, brauchen aber Genehmigungsverfahren durch den Chefarzt oder Chefärztin, beziehungsweise sie befinden sich sich gerade im Prozess der Evaluierung durch den Dachverband, nachdem eben eine Firma einen Antrag auf Aufnahme in den Erstattungskodex gestellt hat.
Frau Kammerleyen-Schmidt, wie erleben Sie das in Ihrer Praxis? Was bedeutet das für die Patientinnen?
Also die Patientinnen und Patienten wissen natürlich nicht, was eine Box ist und eine grüne oder gelbe oder erstattungsfähig, und es interessiert sie auch nicht. Sie sind krank, sie brauchen ein Medikament und sie können nicht verstehen, warum sie dieses Medikament in der Ordination nicht bekommen. Vielleicht, um das ganze System noch ein bisschen komplizierter zu machen, wir haben einen niedergelassenen Bereich und einen Spitalsbereich. Im Spital sind diese innovativen neuen Medikamente leichter zu bekommen, beziehungsweise werden sie dort verordnet, und ich sitze dann in der Ordination und habe das Problem, dass ich Begründungen aufstellen muss in Fachgebieten, wo ich kein Experte bin, zum Beispiel die onkologischen Sachen, wo sich wirklich viele Koryphäen zusammensetzen und die bestmögliche Therapie für den Patienten suchen. Und ich muss mich dann mit einem Chefarzt, der genauso wenig Ahnung hat wie ich, herumstreiten, ob der Patient das Medikament bekommt. Und der Leidensdruck des Patienten ist natürlich extrem groß. Er geht in eine Uniklinik, bekommt dort ein Medikament für eine lebensbedrohliche Erkrankung, eine Krebserkrankung. Der Patient hat Angst, hat Sorge, weiß nicht, wie lange er überleben wird, glaubt, das beste Medikament zu bekommen, und kommt zu mir in die Ordination und ich sage, tut mir furchtbar leid, aber Chefarzt hat es nicht bewilligt. Und diesen Kampf habe ich am Tag 1000 Mal, nicht nur mit den innovativen Medikamenten, sondern leider auch mit sehr vielen anderen Medikamenten. Und dazu kommt auch noch, dass Medikamente, die in der Erstattung da sind, teilweise auch nicht lieferbar sind.
Die Frau Möller hat erwähnt, dass viele neue Medikamente komplizierte Genehmigungen nötig machen. Was kann man sich darunter exakt vorstellen? An Sie beide vielleicht die Frage, Frau Möller, vielleicht zunächst mal?
Ja. Also unter komplizierten Genehmigungen kann man sich vorstellen, also wie es eben auch schon gesagt worden ist, es muss telefonisch mit dem Chefarzt, mit der Chefärztin, mit dem chefärztlichen Dienst Rücksprache gehalten werden, weil das Produkt eben nicht offiziell im Erstattungskodex gelistet ist. Es müssen bestimmte Kriterien teilweise erfüllt werden, die teilweise viel restriktiver sind als auch in der Fachinformation angegeben. Das heißt, bestimmte Medikamente können nur auch mit Erstverordnung in einem spezifischen Zentrum verordnet werden. Sie werden teilweise nur für schwere Fälle eingesetzt werden oder für Zweit- oder Drittlinientherapie, und Ersteinstellungen, wie gesagt, teilweise erst durch spezialisierte Zentren beziehungsweise auch nur durch Fachärzte.
Frau Kammerleyen-Schmidt, wie Sie das vorhin geschildert haben, Sie haben gesagt, 1000 Mal am Tag haben Sie das, also Sie sind wahnsinnig unter Druck. Ihr Patient, Ihre Patientinnen setzt alle Hoffnung in ein Medikament, das eigentlich verfügbar wäre, kann es aber nicht kriegen. Sie telefonieren, Sie versuchen auf einem Gebiet, wo Sie gesagt haben, wo Sie natürlich nicht spezialisiert sein können, Sie können nicht auf allen Gebieten spezialisiert sein, um es genauer zu sagen, und diskutieren und telefonieren, erreichen den oder die vielleicht nicht. Was machen Sie dann weiter in so einer Situation?
Also um es richtig zu stellen, manchmal würde ich mir ja wünschen, dass ich dort anrufen kann, aber es ist ein anonymes System, es ist das ABS-System, ein automatisches Bewilligungssystem. Das heißt, ich muss das Medikament einmal verordnen, normal wie ein anderes Medikament, muss aber dazu einen Regeltext hinschreiben und sagen, der Patient hat folgende Erkrankungen, erfüllt folgende Kriterien, hat die und die Therapie schon gehabt, die kostengünstiger wäre, hat diese und diese Therapie nicht vertragen. Oder der Onkologe sagt, wir fangen mit der Medikation an, weil einfach der Onkologe der Spezialist ist. Ich weiß nicht, was im Spital vorher an Medikamenten gegeben worden ist, die nicht vertragen worden sind. Ich nehme auch an, dass es der Chefarzt, der dort sitzt, auch nicht weiß, weil es ist meistens auch ein Allgemeinmediziner. Das heißt, ich muss einen Spezialisten overrulen mit meiner Expertise, die ich mir aus einem Patientenbrief zusammenklauben muss, wo ich weiß, dass ein armer Assistenzarzt in einem Akt der Verzweiflung geschrieben hat. Also ich kämpfe da an. Ich habe aber in der Kassenordination auch nicht so viel Zeit, als dass ich mich jetzt da 2,5 Stunden damit beschäftige und den Patienten, ich habe den Patienten vor mir sitzen, ich muss dem erklären, schon, ich weiß, Sie brauchen das Medikament, aber ich krieg's halt einfach nicht für Sie. Und dann schreibe ich hin, und das passiert außerhalb der Ordinationszeiten. Ich sitze dann oft nach der Ordination da und schreibe mit dem Chefarzt Ping-Pong. Und sagt, der Patient braucht das, ich habe den Brief da.
Und der Onkologe kann das nicht machen, das müssen Sie machen? Frage ich jetzt ganz naiv.
Also die schreiben meist ein Rezept auf,
ja,
geben das dem Patienten mit. Der Patient geht damit in die Apotheke. Das sind Medikamente, die kosten 4.000 Euro, vielleicht auch mehr. Meistens werden die am Freitagnachmittag entlassen. Die Apotheke sagt, tut mir leid, ich muss das Medikament bestellen, und es gibt keine Bewilligung drauf. Hm. Und dann fängt der Kreis an. Das heißt, ich sitze am Montag in der Früh, der Patient ist eh schon ganz narrisch, weil er das Medikament ja eigentlich am Freitag schon haben wollte. Hm. Und ich diskutiere dann noch hin und her Ping-Pong mit dem Amtsarzt, also Chefarzt, bis ich dieses Medikament dann auch bekomme. Das ist relativ schwierig und das ist für die Patienten emotional extrem aufreibend und auch für mich, weil ich ja natürlich den Leidensdruck mitspüre. Der Patient sitzt vor mir und hat Angst, dass er durch die Verzögerung in seinem Zyklus, in seinem Chemozyklus und in seiner Medikationseinnahme einfach irritiert worden ist und dass er halt rausfällt aus Studien zum Beispiel. Ja.
Ich würde hierzu noch ganz gerne etwas ergänzen und dazu sagen, dass hier wir in Österreich eben durch unterschiedliche Länder, die wir haben, auch sehr uneinheitliche Richtlinien haben und dass es auch zu uneinheitlichen Genehmigungsverfahren hier in Österreich kommt. Das heißt, ein Patient in Niederösterreich bekommt das Medikament vielleicht leichter und schneller als ein Patient in Tirol oder in Kärnten. Und außerdem auch noch ein Punkt, den wir hier auch in unserer Analyse gesehen haben, weil wir vorher das Boxensystem angesprochen haben. Es gibt von diesen 375 Produkten, die wir hier oder Medikamenten, die wir hier analysiert haben, lediglich ein Präparat, das in der grünen Box, das heißt, sich befindet. Das heißt, dieses Produkt ist frei verschreibbar, ohne Einschränkungen, ohne Restriktionen, ohne Nachfragen erhältlich.
Bei den 40%, die nicht in der sogenannten Regelerstattung sind, wer übernimmt da die Kosten?
Ja, wenn das Produkt von den Chefärzten bewilligt wurde, dann wird das Produkt zu 100% natürlich Kosten erstattet. Ansonsten müsste sich der Patient das selbst bezahlen und das ist natürlich bei den hochpreisigen Präparaten eher die Ausnahme als die Regel.
Verfügbarkeit und Kosten sind das eine. Dazu kommt aber auch noch der Zeitfaktor. Frau Möller, Sie haben erwähnt, dass es ab der Zulassung im Schnitt 15,5 Monate dauert, bis neue Medikamente für die Patientinnen in der Regelerstattung verfügbar sind und durch die Sozialversicherungsträger erstattet werden. Welche Stufen durchläuft ein Arzneimittel dabei?
Ja, also nach der Zulassung muss einmal eine Preismeldung an das Warenverzeichnis gemacht werden und dann muss der Hersteller einen Antrag auf Aufnahme in den Erstattungskodex Dachverband der Sozialversicherungsträger stellen. Dies ist ein Minimum von 180 Tagen. Die Evaluation des Dachverbandes erfolgt durch eine pharmakologische, medizinisch-therapeutische und eine ökonomische Evaluation. Daran anschließend ist eine Preisverhandlung mit dem Hersteller zu führen. Und wenn diese Preisverhandlung mit anderen Verhandlungen zum Produkt auch erfolgreich ist, dann befindet sich das Medikament dann in der Erstattung und ist für den Patienten dann auch zugänglich. Wenn es nicht erfolgreich ist, geht es zurück an den Staat. Und das Präparat ist nicht im Erstattungskodex gelistet.
Können Sie uns vielleicht die kürzeste und die längste Dauer nennen, die Sie so beobachtet
haben? Ja, gerne. Wir haben uns hier die Verfahrensdauer angeschaut, also sprich, wie lang dauert es vom Zeitpunkt der Antragstellung bis zur Listung im Erstattungskodex. Von die 10 schnellsten Produkte schaffen es in einer Zeit von 160 bis 230 Tage. Und die längsten Verfahren, auch wieder im Schnitt, also von den 10 Produkten, die am längsten dauern, sind von 590 bis 1278 Tage. Also das sind 3,5 Jahre, ein bisschen mehr als 3,5 Jahre.
Herr Haslinger, an Sie als Hersteller von innovativen Arzneimitteln die Frage, was dauert denn da so lang?
Ja, das fragen wir uns als Hersteller oder als vertriebsberechtigte Unternehmen in Österreich auch manchmal. Man sieht, die Spreizung ist extrem. Es gibt sehr kurze Verfahrensdauern, es gibt ewig lange. Wie kommen diese langen zustande? Wir als Unternehmen sind natürlich bemüht, und das ist auch unser großer Anspann, die Patientinnen und Patienten in Österreich so rasch wie möglich mit den Innovationen behandeln lassen zu können. Aber, wie schon erwähnt, es gibt ein Verfahren, es liegt nicht in unserer Hand alleine. Das heißt, es ist oft ein sehr, sehr mühseliger Prozess, mit der Sozialversicherung zu einem Ergebnis zu kommen und einen Preis und auch die Zugangsbedingungen zu verhandeln. Und das ist oft nicht im ersten Anlauf möglich, sondern es passiert uns sehr oft, dass man den Antrag zurückziehen muss, weil man schon sieht, okay, da werden wir nicht zusammenkommen, ich ziehe ihn zurück, reichen nochmal ein, damit wir ein bisschen Zeit gewinnen. Aber diese Zeit ist letztlich für die Patienten verloren. Oder man kommt zu keiner Einigung, es kommt zu einer Ablehnung, aber man ist das Unternehmen überzeugt, das war nicht korrekt und dann kann man ein Rechtsmittel beim Bundesverwaltungsgericht einlegen, dann dauert das Verfahren um diese Verfahrensdauer auch nochmal länger. Unsere Gerichte sind eh relativ flott, aber trotzdem ein halbes, dreiviertel Jahr ist da sofort drauf. Das kommt alles zusammen, wenn man sich nicht einigen kann und wenn man über die Zugangsbedingungen und den Erstattungspreis keine Einigung findet.
Also jetzt haben wir gesehen, man kann im Extremfall bei Gericht landen, sie können das zurückziehen und noch einmal einreichen. Gibt es sonst noch irgendwelche Möglichkeiten, wie Sie das Verfahren beschleunigen können oder konnten schon in der Vergangenheit?
Ja, man ist natürlich bemüht, alles zu tun. Die Verfahrensdauer von 180 Tagen, die ist gesetzlich, muss man sagen, europaweit gleich determiniert. Darunter geht es eigentlich so gut wie nie. Also schneller als 180 Tage schaffen wir es nicht. Mhm. Dann muss man aber sagen, die Verfahrensdauer wird dann tatsächlich eingehalten in Österreich. Zu Verzögerungen kommt es dann, wenn man eben keine Einigung erzielen kann. Mhm. Aber wenn man sich relativ rasch einigen kann, dann, das sieht man auch bei diesen 10 schnellsten Medikamenten, dann kann es auch schnell gehen.
Um das nochmal klarzustellen, es geht hier nicht um die Qualität der Medikamente. Das ist schon alles durch. Die sind schon komplett getestet und für den Markt zugelassen. Es geht dann um den Preis, oder?
Es geht um den Preis und es geht um das Zauberwörtchen Zusatznutzen. Und das ist das, worüber wir am meisten mit der Sozialversicherung uns streiten. Mhm. Der Zusatznutzen ist das, was aus klinischer Sicht in Bezug auf die bestehenden Medikamente ein Neuwert ist, eine Verbesserung. Und das wird in Österreich sehr, sehr streng und sehr eng gehandhabt seitens der Sozialversicherung. Es werden beispielsweise Merkmale, die beispielsweise zu einer besseren Therapietreue führen, eine leichtere Einnahme, eine verbesserte Lebensqualität. Das wird alles bei uns nicht als Zusatznutzen anerkannt. Es muss wirklich einen harten klinischen Mehrwert geben, den es oft nicht gibt, weil es geht um eine Verbesserung der Therapie und nicht um einen verbesserten Wirkstoff. Aber es gibt auch andere Beispiele, wo etwa verschiedene Produkte bereits am Markt sind und man kommt mit einem neuen Wirkstoff, der beispielsweise geringere Nebenwirkungen hat, eine längere Wirkdauer, was auch immer. Und dann bekommt man oft zu hören, naja, das ist ein MeToo, das braucht man nicht, da haben wir schon genug. Wenn allerdings ein Patient beispielsweise mit einer chronischen Erkrankung, die ihn entweder zu einer Behinderung führen würde, unbehandelt, oder ihn ans Haus fesseln würde, weil er das Haus nicht mehr verlassen kann. Der braucht über sein gesamtes Leben lang eine Therapie. Mhm. Und da wird man oft mit 1, 2, 3 verschiedenen Produkten nicht auskommen. Man braucht ein sehr breites Therapiespektrum, um dann, wenn es zu einer Resistenz zum Beispiel kommt, immer noch eine Alternative zu haben.
Wenn ich Sie jetzt frage, bekommen die Patientinnen in Österreich das, was sie medizinisch brauchen? Bewegen wir uns offensichtlich auf einem sehr schmalen Grat aus Ihrer Sicht?
Das, was sie medizinisch brauchen, das ist nämlich interessanterweise unterschiedlich geregelt. Wir haben, wie so oft, in Österreich 2 verschiedene Systeme, die nicht unbedingt miteinander in Einklang sind. Wir haben das Krankenhaussystem und wir haben den niedergelassenen Bereich. Im Krankenhaus hat der Patient, die Patientin gesetzlich Anspruch auf Therapie am Stand der Wissenschaft. Also im Prinzip wirklich das, was der letzte Schrei ist, um es jetzt sehr flapsig auszudrücken. Im Sozialversicherungsbereich, im niedergelassenen Bereich, ist die gesetzliche Wendung eine andere. Da heißt es, das muss ausreichend und zweckmäßig sein und das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Diese Formulierung, die wir schon seit den 50er Jahren im ASVG haben, die zeigt schon per se, dass es hier einen anderen Standard gibt im Sozialversicherungsbereich. Und das führt zu den Problemen, die wir immer wieder haben.
Und das führt uns auch direkt zu Frau Kamalian Schmidt. Hatten Sie schon mal den Fall, dass Sie wussten, da gibt's was, was meiner Patientin oder meinem Patienten helfen würde, aber es ist leider in Österreich derzeit nicht greifbar?
Also ich lebe in diesem System, wo vieles nicht greifbar ist. Das fängt mit Medikamenten an, fängt aber auch mit Leistungen an, die wir im niedergelassenen Bereich nicht anbieten können. Das sind jetzt keine Luxusleistungen, sondern es sind Leistungen, die ich im niedergelassenen Bereich tagtäglich brauche. Es fängt an mit Limits für CRP. Das ist ein Wert, wo ich Entzündungen herausfinden kann, ob der Patient ein Antibiotikum braucht. Wir wissen, wir haben immer wieder zu kämpfen mit Antibiotikaresistenzen. Das wird uns wahrscheinlich in 10 Jahren ziemlich viele Leben kosten. Diesen Test, der kostet 5 oder 10 Euro, den bekomme ich in der Niederlassung nicht. Wir haben überhaupt ein Problem mit Versorgung. Versorgung wird immer schlechter in Österreich. Man rühmt sich zwar, eins der besten Gesundheitssysteme gehabt zu haben, aber das heißt nicht, dass wir sie jetzt haben. Wir haben Probleme mit Medikamentenlieferungen. Wir haben Medikamente, die ein Patient in Deutschland zum Beispiel bekommt. Der kommt dann aus Deutschland nach Österreich und wundert sich, warum er zum Beispiel diese Diabetes-Spritze nicht einmal wöchentlich spritzen kann, sondern wieder zurück muss zu dem Medikament, das man täglich spritzt. Das ist natürlich auch ein Wahnsinn für den Patienten. Also man hat jetzt multimorbide Patienten, die schlucken am Tag 15 Tabletten und es gäbe die Möglichkeit, dass man Kombipräparate gibt, die sind aber nicht lieferbar zum Beispiel oder die sind in einer Erstattung nicht da. Aber wir sehen das und Sie haben gesagt, die Verhandlungen dort sind kompliziert, auch bei uns sind sie kompliziert. De facto haben wir wirklich ein Problem im Gesundheitsbereich. Wir haben ein Problem im niedergelassenen Bereich. Es wird politisch immer wieder gefordert, dass Leistungen aus dem Spital in die Niederlassung kommen. Aber diese Diskrepanz, die Sie vorhin geschildert haben, wird diese bestmögliche Versorgung, die ich für meine Patienten mir wünsche, einfach nicht möglich machen können. Und ich glaube, das ist eine große Kritik an unserem Gesundheitssystem, dass wir viele Leistungen, Medikamente, auch neue Technologien in der Niederlassung nicht anbieten können. Und das wäre, glaube ich, im Sinne der Patientinnen und Patienten.
Sie sind als niedergelassene Ärztin dankenswerterweise bei uns mit eigener Praxis und Sie stehen aber auch für die Ärztekammer hier. Was sagt denn die dazu?
Also wir brauchen einen Ausbau niedergelassenen Strukturen, denn nur so können wir Krankenhausleistungen übernehmen und das Spital, das deutlich teurer ist, entlasten. Wir brauchen Flexibilisierungen im System. Wir brauchen eine Sicherheit für unsere Patientinnen und Patienten bezüglich der Medikamenten, des Vorhandenseins der Medikamenten. Wir brauchen aber auch eine Versorgungssicherheit. Das heißt, es muss wirklich ein frisches Geld hineinfließen, damit wir diese Strukturen aufbauen können. Dieses niedergelassene System ist im Moment ausgehungert. Wir sehen das an allen Ecken und Kanten. Und die Medikamentenversorgung ist nur ein Symptom dieses Aushungern unseres Systems. Und ja, wir sind dafür, dass wir Flexibilisierungen haben. Wir sind dafür, wir können übernehmen, wir können versorgen, wir können auch mehr versorgen. Aber dafür brauchen wir die Tools, die man uns in die Hand gibt, um die Patienten wirklich bestmöglich zu versorgen.
Shoutout an alle, es gibt hier kein Einsparungspotenzial. Frage an alle, können wir wenigstens so viel sagen, wenn neue Therapien in Österreich am Markt sind? Sind sie dann wenigstens für alle gleichermaßen und langfristig erhältlich? Wer möchte antworten, Frau Möller vielleicht?
Laut den Regeln nach der Erstattung ja, es sollte so sein. Die Realität, denke ich, ist anders.
Dazu kommt, dass auch ein Mechanismus, der uns wirklich Probleme macht, manchmal angewendet wird seitens der Sozialversicherung, dass Medikamente nur befristet aufgenommen werden. Da gibt es jetzt in der Regel keine medizinischen Gründe, wenn man noch Daten bräuchte oder es noch unsicher ist, sondern das ist normalerweise halt eine Befristung auf 2-3 Jahre. Und wenn nach Ablauf dieser Zeit muss man neu verhandeln. Und dann kann es sein, dass in der Zwischenzeit sich am Markt was getan hat, dass neue Präparate gekommen sind oder dass vielleicht ein Vergleichsmedikament generisch geworden ist, also wo es Generika dann gibt. Na, dann reden wir von einem ganz anderen Preisniveau. Das ist ein Damoklesschwert, das über all diesen Produkten hängt, das auch so gesetzlich nie eingeführt worden ist. Das ist reine Praxis, die sich etabliert hat.
Das muss arg sein, wenn man dann sich darauf verlassen hat, dass dieses Medikament verfügbar ist. Es wirkt gut und auf einmal stellen sie fest, ui, das gibt's ja gar nicht mehr.
Und das ist für die Patientinnen natürlich ein Wahnsinn, weil wir reden hier oft von älteren Patienten, für die es eh schon schwierig ist, die Medikamente so einzunehmen, wie sie es gewohnt sind. Und heute ist die Tablette rosa und morgen ist sie lila und die kommen total durcheinander. Und das ist natürlich auch eine Versorgungsunsicherheit, weil das beste Medikament kann nur dann wirken, wenn es auch richtig in den Patienten hineinkommt.
In unserer Analyse haben wir gesehen, dass eben 11% der Medikamente zeitlich befristet aufgenommen werden. Und von daher, das würde eben bedeuten, dass es keine Sicherheit für die Patienten gibt, dass die Therapien dann auch in Zukunft erhältlich sind. Meistens sind die Befristungen 2-5 Jahre.
Herr Haslinger, wie könnte man aus Ihrer Sicht die Situation verbessern?
Ja, da gibt es natürlich einen ganzen Strauß an Ideen und an Forderungen, die schon seit vielen Jahren teilweise auch diskutiert werden. Vielleicht 3 Punkte. Erstens die Definition des Zusatznutzens. Die ist in Österreich sehr, sehr eng und berücksichtigt nicht Verbesserungen, die beim Patienten einen Zusatznutzen haben, der vielleicht jetzt keinen klinischen Nutzen bedeutet, das heißt, seine Werte werden nicht besser, aber er schafft es überhaupt, die Therapie zu nehmen beispielsweise. Oder er hat auch in Zukunft, wenn er mal die bestehende Therapie nicht mehr anschlägt, einen Ersatz. Ein zweites Thema ist natürlich der Unterschied zwischen niedergelassenem Bereich und Krankenhausbereich. Das sind 2 getrennte Töpfe, da reden wir aber von einem Thema, das liegt in unserer Verfassung begründet. Und drittens, Sicherheit, Rechtssicherheit für die Patientinnen und Patienten, aber auch für die Ärztinnen und Ärzte, dass Therapien, wenn sie aufgenommen werden, möglichst ohne Hürden einsetzbar sind. Das heißt, die chefärztlichen Bewilligungshürden zu reduzieren und auch nachhaltig, das heißt ohne Befristungen.
Frau Kamalejan-Schmidt, vielleicht noch ergänzend von Ihrer Seite, was würden Sie sich dringendst wünschen und was noch?
Also ich glaube, wir brauchen einmal eine Analyse dieser ganzen Situation. Wo hakt's? Wo sind die Fehler? Dann brauchen wir eine Diagnose und die wird uns dazu führen, dass wir dringend eine Aufwertung brauchen, eine Aufwertung des niedergelassenen Bereichs, um den teuren Spitalsbereich quasi zu entlasten. Wir brauchen eine faire Finanzierung, auch eine langfristige Finanzierung, eine Sicherheit für die Patientinnen und Patienten. Und was ich mir wünsche, das wird wahrscheinlich ein Wunschtraum bleiben, ist, dass wir sowohl im niedergelassenen Bereich als auch im Spitalsbereich die bestmögliche Versorgung unseren Patientinnen und Patienten zur Verfügung stellen, und zwar mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Das heißt Gesprächstherapien, Medikament und andere Sachen, die wir sonst auch noch brauchen. Ich fange an mit Psychotherapie und höre auf mit der Gesprächstherapie in der Ordination und wie gesagt die Medikamentensicherheit auch in den Monaten, wo es kalt ist. Es kann nicht sein, dass ich Antibiotika nachlaufe im Winter, wenn die Infektzahlen extrem hoch sind. Sowas, in so einem System möchte ich nicht arbeiten und in so einem System möchte ich auch nicht krank sein.
Ja, als zunächst mal Patientin und auch als Moderatorin danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Expertise, für Ihr Engagement. Wünsche Ihnen alles Gute für Ihre wertvolle Arbeit. Und danke unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sehr für Ihr Interesse. Wenn Sie die Studie im Detail interessiert, finden Sie den Link dazu in unseren Shownotes. Ihnen auch alles, alles Gute.